Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Klausen mit Klausen. Diesmal war nicht ich draußen, sondern mein heutiger Gesprächspartner war draußen. Er hat die Ukraine besucht, denn an diesen Krieg kann man sich nicht gewöhnen, obwohl ich selber merke, wie die mediale Berichterstattung mich manchmal auch abstumpft oder ich abschalte. Und deshalb ist es so wichtig, dass Menschen die Ukraine besuchen und wir ihnen zuhören. Und das tue ich jetzt, weil ich bei Jörg Lühr bin, Geschäftsführer von Justitia et Pax. Da werden wir gleich drüber uns ein bisschen unterhalten. Vielen Dank, dass ich Sie besuchen darf.
Ja, vielen Dank fürs Interesse.
Wir beide kennen uns, weil wir zusammen in einem Stiftungsrat sind, des Dokumentationszentrums Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Das wäre mal noch eine ganz eigene Folge wert. Machen wir jetzt nicht. Aber als wir das letzte Mal uns unterhielten, da hatten wir so eine Sitzung, haben Sie erzählt, Sie wären gerade aus der Ukraine gekommen. Und davon will ich gerne ein bisschen mehr hören, nicht das erste Mal. Aber erstmal müssen wir klären, wer sind Sie eigentlich und was machen Sie? Was ist Justitia et Pax?
Ja, wer bin ich und wie viele? Das ist immer so die Frage am Anfang des Tages. Justitia et Pax gibt es seit mehr als 50 Jahren mittlerweile. Und es ist, wir sagen immer, es ist eine Special Force im Bereich der kirchlichen Werke und Einrichtungen im deutschen Katholizismus, die den Auftrag hat, in Fragen internationaler Politik, insbesondere Frieden, Sicherheit, Entwicklung, Menschenrechte, Beiträge zu leisten für den politischen Dialog, aber auch für die eigene Aufstellung innerhalb der Kirche. Das Ganze ist eingebettet in ein weltweites Netzwerk von Justitia et Pax Kommission mit einem Dikasterium in Rom.
Und was ist ein Dikasterion?
Das ist ein Ministerium, das ist die, ich sag mal, römische Exzentrik, ein Ministerium, ein Dikasterium zu nennen. Und dort unter der Führung von Kardinal Czerny, das ist so unsere Andockstelle beim Heiligen Stuhl.
Das heißt, Sie sind jetzt, Sie machen nicht selber Menschenrechtsarbeit, Entwicklungsarbeit, sondern sind eher so ein Grundsatzreferat, ein Think Tank für diese Fragen, richtig?
Ja, wir haben verschiedene Funktionen. Zum einen sitzen in der Kommission selber alle großen Werke und Einrichtungen, Akteure, Akteurinnen, die relevant sind für internationale Fragen, deutschen Katholizismus. Das hält so den Laden ein wenig zusammen. Zum anderen haben wir die Rolle als strategischer Think Tank. Und als drittes leisten wir Beiträge im politischen Dialog, national wie international. Das Ganze dann in der Regel zusammen mit internationalen Partnern. Das ist halt das, was unsere Arbeit stark macht. In der Ukraine, aber auch Ghana, wenn es zum Beispiel um Fragen Sklaverei als Teil des Menschheitsgedächtnisses geht.
Das wäre natürlich mal ein ganz eigenes Thema, was Sie sonst noch für Konflikte auf der Welt im Blick haben, die wir oft genug eben nicht im Blick haben. Aber nun konzentrieren wir uns einfach mal auf die Ukraine. Was hat Sie jetzt dahin geführt?
Wir haben im letzten, wann war das so, November, Anfang Dezember, haben wir zusammengesessen im Sekretariat der Bischofskonferenz und haben so ein bisschen über die Reiseplanung von Bischof Meyer gesprochen, dem Vorsitzenden der Kommission Weltkirche, der Außenminister der Deutschen Bischofskonferenz. Und es wurde schnell klar, wir müssen jetzt mal wieder reisen. Vor 2 Jahren sind wir da gewesen, um das klare Zeichen zu setzen, wir sind weiterhin an eurer Seite. Und wir gehören nicht zu denen, die jetzt so langsam sich davon stehlen. Und wir sollten es tun, so war unsere Einschätzung, bevor die Wahlen in den Vereinigten Staaten sind. Weil jetzt ist es auch wichtig. Und wir wollten natürlich, das war uns wichtig, ein Gespür kriegen dafür, wie sich die Verhältnisse jetzt entwickeln, wie unsere Partner reagieren. Das solidarische Zeichen dahin zu fahren und sich selber Raketenalarm und diesen Dingen auszusetzen, trägt was aus.
Aber dann gehen wir vielleicht noch mal an den ersten Besuch. War das vor 2 Jahren, war das tatsächlich auch Ihr erstes Mal in der Ukraine oder waren Sie vorher schon mal?
Ich bin seit 2005 fast jedes Jahr in der Ukraine gewesen, manchmal auch mehrfach. Das hat sich aus unserer Arbeit so ergeben, auf europäischer Ebene, aber auch mit der Maximilian-Kolbe-Stiftung. Also wir haben langstehende, gute Beziehungen zu ukrainischen Partnern.
Ist das dann jeweils die katholische Kirche in der Ukraine oder wer sind Ihre ukrainischen Partner? Wen besuchen Sie da seit 2005? Das ist ja schon sehr lang.
Das ist schon sehr lange, Jan. Wenn wir mit der Maximilian-Kolbe-Stiftung unterwegs sind, und haben wir natürlich die griechisch-katholische Kirche als ersten Ansprechpartner. Aber das bedeutet auch andere Konfessionen, auch andere Religionen. Also wir haben da ein eigenes Format entwickelt gehabt zur Gewaltgeschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert, was wir gemeinsam mit polnischen Partnern, ukrainischen unterschiedlicher Herkunft, auch russischen, mehrfach in Lemberg durchgeführt haben.
Kurze Rückfrage, Maximilian Kolbe Stiftung, weiß auch nicht jeder. Maximilian Kolbe, ein wichtiger katholischer Märtyrer während der NS-Zeit.
Ja, die Maximilian Kolbe Stiftung ist die jüngere Schwester des Maximilian Kolbe Werks. Das wurde 1973 gegründet, um humanitäre Hilfe für Überlebende deutscher Konzentrationslager und Ghettos in Polen zu leisten, als die Bundesrepublik in Zeiten des Kalten Krieges noch gar nichts gezahlt hat. Haben halt Leute angefangen, wir tun jetzt einfach was, wir setzen ein Zeichen. Die Stiftung selber ist in sich international auch strukturiert und arbeitet in europäischen Zusammenhängen und versucht Beiträge in schwierigen Konstellationen zu leisten, sei es in Bosnien-Herzegowina, Albanien, im Moment sind wir im Gespräch in Moldawien, aber eben auch in der Ukraine. Und das aber immer mit Partnern im Fort.
Okay. Jetzt gucke ich mal, wie ich das ein bisschen sortiere. Also ich habe mich jetzt gerade beschäftigt mit einem ukrainischen Künstlerduo, die sozusagen Antikriegsikonen malen, und zwar seit 2014. Und da fiel mir natürlich auf, der Krieg in der Ukraine ist ja nicht erst seit 2022, wie wir das in Westdeutschland so denken, sondern schon seit 2014. Sie sind schon seit 2005 in diesem Land unterwegs. Nehmen wir doch erstmal diesen großen ersten Block 2005, 2014. Was haben Sie da so an Stimmung, an Veränderungen erlebt? Und dann gehen wir mal wirklich dann in die Konfrontationszeit.
Ja, also ich erinnere mich noch 2005, es war Februar 2005, als ich das erste Mal in die Ukraine kam. Und die Euphorie, der erste Maidan war vorbei. Mhm. Und die Stimmung war, so jetzt haben wir Kiew, der nächste Schritt ist Minsk und dann Moskau. Also eine Welle von Orangenrevolution, weil das Gefühl war, natürlich, das wirkt auch woanders. Und die Kontakte waren da und die Oppositionen hatten sich auch verbunden. Das war alles vorhanden. Aber die Euphorie, die Banditen wirklich verjagt zu haben, die hatte auch was Überschießendes, aber sie war eigentlich wunderschön. Dann folgten halt die Mühen der Ebene.
Korruption bleibt, Oligarchen bleiben stark.
Ja, Transformation ist eben keine revolutionäre, schnelle Veranstaltung, sondern Transformation ist ein mühseliger Kampf. Und die andere Seite war natürlich gut aufgestellt, also mit den Oligarchen etc. Aber ich habe immer bewundert, auch in diesen Jahren, wie strikt die ukrainischen Partner sozusagen an ihrem Ethos festhielten, sich da auch nicht ermutigen ließen und sagten, Wir werden das schon machen. Und dazu hat sicherlich beigetragen so eine Persönlichkeit wie Miroslav Marinovic, einer der Mitgründer des Helsinki-Komitees 1977 in Kiew, der dafür 10 Jahre ins Lager gegangen ist. Und Miroslav sagte immer, alles, was nicht auf Wahrheit und Liebe gegründet ist, wird am Ende stürzen. Also ist klar, was wir zu tun haben. Also ganz klare, positivistische Kernerarbeit, in Bildung investieren, an unserer Haltung arbeiten und das wird wirken.
Und ist das dann schon mit dem Bild verbunden sozusagen einer westlichen Demokratie oder ist das Westliche gar nicht so bedeutend? Was ist so das innere Bild, mit dem solche Gesprächspartner an die politische Arbeit geben? Man braucht ja eine Vision. Und das muss ja nicht immer dann Bundesrepublik Deutschland und ihr System sein.
Also wir reden da nicht über Staatsaufbau, also in diesen Details. So. Aber die Stimmung ist natürlich, sich selber als Bestandteil Europas zu verstehen, und zwar zutiefst. Wir sind Teil Europas, der europäischen Welt, und als solches wollen wir anerkannt werden, als solches wollen wir auch beitragen. So, und das zog sich durch, das war schon vom 1. Mai dann so. Aber das ist jetzt bei katholischen Partnern noch nicht ganz überraschend. Das mit dem Westlichen, da changiert das. Natürlich gibt es auch kritische Blicke auf das westliche Leben. Was ist der Westen? Der ist ja in sich auch heterogen. Aber die europäische Perspektive, die ist vollkommen klar.
Das wiederum ist ja auch ein Erlebnis, nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen, dass wir die Ukraine als Teil Europas wahrnehmen. Und zwar sozusagen einfach Europas, nicht Mittelost, sonst wie, sondern Teil von Europas, was für ukrainische Menschen zum großen Teil zentral wichtig ist. Mhm. Und wir das eigentlich erst nachholen müssen. Da wäre dann bei uns die Aufklärungsarbeit oder Entwicklungsarbeit zu leisten.
Also es gibt bei uns, insbesondere in Deutschland, eine ganz unselige Tradition, wie wir auf diesen Raum schauen. Und der Blick ist letztlich, also ich hole ein bisschen aus, durch bismarcksche, eigentlich preußisch-deutsche Polenpolitik geprägt, dass man eigentlich einen imperialen Blick, der den Ausgleich mit Moskau hat, sucht, auf diese Region hat. Und dementsprechend die kulturellen Entwicklungen, aber auch die Freiheitsentwicklung in diesen Ländern so oft unterschätzt hat. Das hat sich bis heute nicht gelöst.
Also man schaut sozusagen von Berlin zum nächsten Partner, das ist dann Moskau, und mit dem verteilt man so die Räume. Das ist ja dann...
Das ist so die alte Denkweise.
Die alte Denkweise, die ja dann im Nationalsozialismus nochmal ja, eine Eskalation gefunden hat. So ist es ja passiert.
Genau.
Molotow-Ribbentrop-Abkommen, also Sowjetreich und NS-Diktatur haben sich diesen ganzen Raum aufgeteilt und vernichtet. Bei mir selber habe ich dann natürlich diese Tradition nicht, aber ich habe natürlich von meiner Sozialisation als Westdeutscher immer in den Westen geguckt und nie dahin. Und das macht es so notwendig, neu auf diese Regionen zu schauen.
Es ist faszinierend, wie wenig Leute in Deutschland, obwohl sie exzellent übersetzt sind, polnische Literatur kennen.
Mhm.
So, es gibt eine so Nichterwartung, dass dort etwas Interessantes sein könnte. So, das, also Russland, sagt man, ja klar, Tolstoi, Dostojewski, aber was dazwischen ist, an großartigen Kulturentwicklungen. Und wir reden noch gar nicht von Belarus und wir reden noch gar nicht von der Ukraine. Das ist, aber Ukraine kennen wir dann so. Der Zelander hatte auch irgendwie mal eine Zeit lang gelebt, aber wo gehörte das zu? Mhm. Damals Rumänien. Das müssen wir überwinden. Gar nicht allein um derer Willen, auch um unserer selbst willen, weil wir unseren eigenen Blick dort nicht richtig wahrnehmen. Ich selber habe diesen Prozess durchlaufen, als ich freiwilliger Aktionssühnezeichen war, 1987, 88, hinter der Mauer in Auschwitz.
Nach der Schule.
Ich hatte ein Grundstudium schon gemacht in Geschichte, das hat mir sehr geholfen. Und dann saß ich auf einmal in diesem kommunistischen Polen in Auschwitz und ich merkte, wie wenig ich eigentlich weiß. So, und dann, das hilft natürlich, Sprachen zu lernen. Ne?
Welche Sprachen sprechen Sie denn? Können Sie Polnisch?
Oder? Ja, ich kann Polnisch sprechen, das ist gar keine Frage. Mein Deutsch ist auch ganz leidlich.
Nee, Deutsch, aber Polnisch, sprechen Sie Ukrainisch oder Russisch?
Ich spreche kein Ukrainisch, spreche kein Russisch. Ich kann mittlerweile Kirillica lesen, was mir sehr hilft. Ich erinnere mich noch, als ich das erste Mal in Belarus war, 88. Ich kam mir vor wie ein Analphabet. Ich konnte nicht mal mit der U-Bahn fahren, weil ich nichts Orientierendes da fand. Das hat sich natürlich über die Jahre verändert. Und wenn man Polnisch passabel spricht, kann man auch vieles mitkriegen, was auf Ukrainisch gesprochen wird.
Und mit Ihren Partnern sprechen Sie dann aber Englisch oder mit Übersetzungen?
Das ist sehr verschieden. Wir sprechen Englisch, manchmal spreche ich Polnisch mit denen. Und wenn man Italienisch besser werden wäre, dann würde ich auch mit einigen der Partner Italienisch sprechen.
Warum?
Italienisch ist die Lingua Franca in der katholischen Kirche.
Ach so. Na, logisch, klar.
Ja, das ist
nicht
so,
mehr Latein.
Nicht mehr, ja, das ist schade eigentlich. Aber Italienisch ist so, weil viele natürlich der Führungskräfte in Rom auch studiert haben.
Jetzt gehen wir doch nochmal zurück. Also diese erste Zeit 2005, gesellschaftlicher Aufbruch, Liberalisierung, auch Widerständigkeit gegen korrupte, autoritäre Regime. Es gibt dann eine... Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Grund für die russische Aggression, weil das sozusagen natürlich gefährlich ist, sowohl für das Regime in Minsk wie auch von Moskau aus betrachtet. Von da aus wird dann die Ukraine bekämpft. Und das geht eigentlich 2014 los oder wo würden Sie das einsetzen?
Also, dass es so hart attackiert ist seit 2014. Bis dahin hat die Russische Föderation versucht, über andere Wege Einfluss zu nehmen. Aber als der Maidan sich dann so entwickelte, wie er sich entwickelte, wurde eingegriffen. Und es geht um die europäische Orientierung. Die soll nicht zugelassen werden.
Genau, es ist also dieses Argument, kann ja auch was dran sein, es läge alles daran, dass die NATO übergriffig gewesen sei und zu stark rangegangen sei an Moskau. Das kann ich gar nicht beurteilen, mag sein, aber ein wesentlicher Aspekt aus Ihrer Perspektive ist, dass da sozusagen etwas in Bewegung gegangen ist, in der Ukraine und ausgestrahlt hat, was den Machthabern in Moskau vor allen Dingen gefährlich wurde.
Also die NATO-Erweiterung ist ja keine Strategie der NATO, Russland auf den Pelz zu rücken, sondern ist das Sicherheitsinteresse der Staaten in dieser Region, die unter den Schutzschirm der NATO schlüpfen wollten. Wenn man sich das im Baltikum anschaut, vom Baltikum, also geht doch gar keinerlei Bedrohung für Russland aus. So, das ist ja an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, es spielt mit den Erinnerungen an alte Ängste, an die Ost-West-Konfrontation. Und das funktioniert natürlich auch als Feindbild innerhalb der Russischen Föderation. Mhm. Das ist noch sehr anwesend, wird auch gepflegt. Und dann muss man halt nicht drüber reden, worüber es nämlich eigentlich geht. Ist die Ukraine erfolgreich als demokratischer Staat und sie hat Chancen, das zu werden, dann ist es für das autoritäre Regime in Russland auch nur noch eine Frage der Zeit, wann es vorbei ist. Weil die Verbindungen sind so stark, das Beispiel ist so stark. Und insofern sieht sich dieses Regime zu Recht unter Druck. Die Antwort ist natürlich fürchterlich.
Jetzt gehen wir mal den nächsten Schritt. Viele in Westdeutschland, Westeuropa haben nicht kommen sehen, was passiert. Von 2014 bis 2022, wie ich aber irgendwo gelesen habe, war das bei auch nicht allen Menschen in der Ukraine so, dass tatsächlich ein solcher Angriff erfolgen wird. Wie haben Sie die Zeit, wirklich große Sprünge, mute ich Ihnen jetzt hier mal zu, bis 2022 erlebt? Einerseits die Normalisierung der Transformation, also die Mühen der Ebenen, der Enthusiasmus verblasst so ein bisschen. Und andererseits gibt es immer diese latente Bedrohung, die dann manchmal auf scharf gestellt wird, wenn die Krim annektiert wird, wenn bestimmte Ostgebiete besetzt werden. Wie haben Sie die Situation da erlebt bei Ihren Besuchen, die Veränderungen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also man muss immer aufpassen, so wenn man sich so erinnert, dass man nicht...
Das verschiebt sich.
Ja, genau, dass man nicht die Situation von heute da rein sozusagen in allzu glatte Geschichte hineinprojiziert. Also ich weiß, als dann 2014 die Annexion der Krim war und auch der Angriff auf den Donbass, dann haben wir mit Miroslav Marinovic auch zusammengesessen und gesagt, was können wir eigentlich tun, um euch zu unterstützen, damit sich, um es mit Heine zu sagen, euer Herz nicht zusammenzieht wie Leder in der Kälte. Was die normale Reaktion ist unter diesem massiven Druck der Gewalt. Ich meine, dann kamen schon die ersten Toten und man war auch nicht zu unterschätzen, also 10.000 Tote in dieser Art von Kriegsführung, die es da schon dann auch gab, vor 22.
Die Zahl hatte ich jetzt nicht im Blick.
Ja, das war schon, also es wird sogar schon ein bisschen höher gewesen sein, aber in dem Bereich, also 10.000 bis 13.000 Tote, hatte die Ukraine da zu verzeichnen. Das war kein Spaziergang, dieser Krieg. Ich kann mich auch an Kollegen erinnern, die selber Angst hatten, eingezogen zu werden, etc. und so, mit sowas umzugehen. Der Blick war ganz stark auf uns gerichtet. Wo steht ihr jetzt? Versteht ihr, was wir hier wollen? Da wurde manchmal auch ein bisschen harsch geredet, was aber total verständlich ist. Für die war es existenziell. Und diese Diskrepanz zwischen dem existenziellen Ernst dieser Frage und der, würde ich mal sagen, salonhaften Behandlung dieser Frage, oftmals hier in Berlin, die war schon schwierig. Gleichzeitig haben sich unsere Beziehungen verdichtet und verbessert.
Also, von Ihnen und Ihren Gesprächspartner?
Ganz klar. Weil wir natürlich ins Ringen gegangen sind. Ich weiß noch, wie Miroslav mir dann sagte, wir können dieses Forum in Lemberg machen, unter der Voraussetzung, dass ihr A gewährleistet, dass die Russen uns nicht mit Propaganda überziehen. Also was, wenn die russischen Teilnehmer Propaganda bringen? Und B, dass wir nicht über Versöhnung reden. Weil das können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wer jetzt von Versöhnung redet, verletzt, weil das nicht anders gelesen werden kann als ein Nicht-Ernst-Nehmen der schon vorhandenen Wunden. Und das hat sich immer weiter vertieft. Die Partner haben, da waren wir eigentlich, hatten wir noch so Covid-Beschränkungen mit dem Reisen, im November 21 in Lemberg eine große Tagung gemacht zu Friedensperspektiven, Lernen vom deutsch-polnischen Beispiel. Und da bin ich dann auch bewusst hin, um so ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Das war stark. Auch das war der Versuch von denen zu sagen, jetzt lasst uns nicht in unserer Angst vor der Gewalt im Untergehen, sondern halten wir den Horizont offen. Und alle glaubten, naja, der wird jetzt mit dem Säbel rasseln. Es ist ihnen zuzutrauen, aber wahrscheinlich so wahnsinnig werden sie nicht sein, die Russen, dass sie da einmarschieren. Das war so die Stimmung. Ich habe das auch geglaubt. Ich habe auch gesagt, das ist Irrsinn, das kann man doch nicht sinnvollerweise wollen. Gut, jetzt ist es so, wie es ist.
Und dann waren Sie vor 2 Jahren, der Krieg ist ausgebrochen, war das nochmal im Februar?
24.
Februar. 24. Februar 2022, Sie waren wann dort?
Wir waren Ende Mai
dort. Also ganz frisch?
Also wir haben es geschafft, vor dem Bundeskanzler da zu sein. Was jetzt nicht ganz so schwer war.
Aber nicht so schwer, nee. Und wie war das, sich einpendeln auf ganz neue Sicherheitsvorkehrungen? War das sehr kompliziert?
Ja, es ist vor allem eine Frage der inneren Haltung. Also das muss man dann annehmen, wenn man da hinfährt. Also das größere Problem war zu Hause. Mein Sohn war sehr wütend auf mich, dass ich so etwas überhaupt tue. Mhm. So sagte er, Papa, du kannst das nicht machen, du bist Vater, du darfst dich dem nicht aussetzen. Und so, dieser Druck war da. Vor Ort, es ist erstaunlich, wie schnell man sich, wenn man gut geführt ist, auch von Partnern, also man vertraut einfach drauf, auch an Raketenalarm und sowas gewöhnt. Wobei man eben sagen muss, wir waren ja nie in der ersten Frontlinie, wo die Granaten einschlagen, sondern es war wie so ein Damoklesschwert, was über den Dingen geschwebt hat. Hart war, da habe ich ein paar Wochen auch gebraucht, um mich wieder zu stabilisieren, war Butscha. Mhm. Also nach Butscha zu fahren.
Da als dann die russischen Truppen wieder zurückgeschlagen waren und sie dann ja was gesehen haben?
Naja, als wir da waren, waren die Leichen, wir erinnern uns an diese Bilder von Leuten, die einfach auf der Straße lagen, die einfach von ihren Fahrrädern geschossen wurden. Das ist nur der eine Teil. Das sind die Bilder, die die Soldateska markieren. Aber dahinter liegt eben auch die Geschichte, dass sie mit Listen, vorbereiteten Listen durchgegangen sind und Leute verhaftet und dann verhaftet haben und exekutiert haben. Lehrer. Also alle so Träger des Ukrainertums. Und die Analogie zu deutscher Polenpolitik 39 gegenüber der polnischen Nation ist sehr, sehr naheliegend. Und dann da am Grab zu stehen, auch die Dokumentation zu sehen, mit Leuten zu reden, das ging sehr ans Herz. Mhm. Und ich weiß, als wir dann abends zurück waren in Kiew und Berichte aus den besetzten Gebieten hörten, also dass das eben nicht nur ein Butscha-Einzelfall ist, sondern eine Grundstruktur hat, auch mit den Vergewaltigungen, dem Verschleppen der Kinder etc., da war mir klar, das ist mein Srebrenica-Moment. Mhm. Da muss man entscheiden, wo man steht und sonst wird es sehr schwierig, irgendwann auch sich in den, selber im Spiegel anzuschauen.
Hatten Sie denn auch für sich selbst noch so eine Phase des Schwankens? Denn Sie sind ja jetzt nicht Geschäftsführer einer militärischen Einrichtung, einer Sicherheitsorganisation, eines Thinktanks in diesem Ding, sondern sind ja dem Friedensgedanken verpflichtet. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie früher mal in der deutschen Friedensbewegung mit groß geworden sind, aber wenn man da so Aktion Sühnezeichen der Generation, wird das Ihnen nicht ganz fremd sein. Also meine Frage, haben Sie so ein pazifistisches Element, das Sie mit sich führen und das da nochmal eine Wendung bekommen hat? Oder wie stellt sich dieser Srebrenica-Butscha-Moment sozusagen in Ihrer eigenen Biografie dar?
Also in der Tat, ich bin groß geworden. So, also als ich in der Oberstufe war, war die EM Friedensbewegung da, hatte sie ihren Höhepunkt, NATO-Nachrüstung. Das war auch ein Identitätsmarker, bin auch anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Allerdings meine pazifistische Perspektive, die ich da zu der Zeit hatte, die war spätestens in Auschwitz vorbei. Weil Auschwitz wurde nicht befreit vom zivilen Friedensdienst, bei aller Wertschätzung für selbigen, sondern von der gottverdammten Roten Armee. So, und da veränderte sich auch viel, was Umgang mit Gewalt und Gegengewalt an dieser Stelle anging. Von daher, ich hatte kein grundsätzliches Problem, jetzt mehr in der Reflexion, wie gehen wir mit Gewalt um, sondern die Frage war jetzt, was ist das Richtige zu tun? Wie halten wir Kontakt mit den russischen Partnern? Wie bleiben wir verlässlich, stabil an der Seite der ukrainischen Partner? Ohne einfach alles zu machen, was die sagen. Das ist halt auch Beziehungsgeschehen.
Streiten Sie sich dann mit denen auch, mit Ihren ukrainischen Partnern?
Ja.
Und worum geht es dann?
Also ich nenne es lieber geschwisterliche Kontroversen.
Ja, gut, das ist jetzt kirchlich
freundliches Wort. Ist das schön, ne?
Nee, aber man ringt ja miteinander. Und genau. Natürlich gibt es natürlich dann bestimmt auch Phasen, wo man ganz auf deren Seite ist und auch überwältigt ist von den Eindrücken. Und dann gibt es wieder Phasen, wo man sagt, nee, also jetzt, ihr seid vielleicht auch zu einseitig jetzt hier. Muss man ja auch miteinander ringen und arbeiten.
Ja, Sie wollen jetzt bestimmt wissen, worüber wir streiten.
Nein, ich will hier keine Details.
Aber natürlich geschieht das auch. Also ich dränge immer darauf, dass man nicht so einfach sagt, der Westen tut dies und das. Oder Europa tut dies und das. Oder? Und dann tut der Westen meist nicht genug und Europa auch nicht genug. Und ich würde dem ja sogar zustimmen. Mhm. Das ist im Ergebnis. Aber es unterschätzt die inneren Dynamiken, den Diskurs. So, und das ist wichtig, dass man darauf Wert legt. Nicht um sich zu exkulpieren, sondern um sich wirklich verlässlich zu verbünden. Man muss wissen, also was passiert denn bei den anderen? Warum ist das so schwer? Das kenne ich auch beim europäischen Zusammenschluss von Justitia Pax. Wir waren dieses Jahr im Februar, waren die alle hier und wir haben dann uns mit Geflüchteten aus der Ukraine und so weiter getroffen. Und natürlich ist die Wahrnehmung der Kollegen aus Spanien und Malta und Italien anders und die Affektlage ist anders als die der Kollegen aus der Ukraine, Polen, Baltikum, auch meiner eigenen. Und da hilft alles nichts, da müssen wir miteinander reden und müssen uns das auch zumuten.
Haben Sie noch russische Gesprächspartner oder ist das alles gekappt?
Wir haben noch russische Gesprächspartner.
Und da ist auch noch ein Kanal?
Oder ist das sehr schwer? Das ist sehr schwer. Also können Sie vorstellen, telefonieren und E-Mails schreiben, kann man gleich lassen. Und das ist ein bisschen anspruchsvoll, das zu machen.
Weil ja auch Besuchen ist schwer möglich oder fast unmöglich?
Ja, man kann nach Russland fahren. Also Manfred Deselas, deutscher Pfarrer in Auschwitz, ist jetzt, als wir in der Ukraine waren, ist Manfred Deselas nach Kasan gefahren. Zur berühmten Muttergottes-Ikone von Kasan. Und dann über Kaliningrad und so. Aber das ist alles nicht ganz einfach. Und man muss natürlich auch immer aufpassen, dass man die Partner nicht in Gefahr bringt.
Aber jetzt zu Ihrem Besuch war das 3 Wochen?
Vor 3 Wochen, ja.
Was haben Sie gemacht? Wo waren Sie? Was haben Sie erlebt?
Also wir sind vom Przemyśl, das ist sozusagen der Grenzort auf der polnischen Seite, mit dem Nachtzug nach Kiew gefahren und haben uns dann dort mit verschiedenen Akteuren getroffen. Also Caritas hat sehr stark mal berichtet, was die Lage ist. Wir haben mit dem Großerzbischof Schewtschuk ziemlich lange gesprochen. Das ist der Großerzbischof der ukrainisch-katholischen Kirche, also byzantinischer Ritus, aber cum Petro, also mit dem Heiligen Stuhl. Wir haben auch mit der ukrainisch-orthodoxen Kirche, mit dem ungeklärten Verhältnis zum Moskauer Patriarchat gesprochen, mit Weihbischof Kliment. Das war ein sehr munteres Gespräch, weil wir mit denen auch schon vor 2 Jahren geredet hatten, mit dem Nuntius. Wir haben aber auch Familienangehörige von Gefallenen getroffen. Wir sind auf einen Friedhof gegangen, in Brovary bei Kiew. Und das war emotional sehr, sehr berührend, wenn man da steht und weiß, wir können die Kreuzigung nicht unterbrechen. Das Einzige, was wir da jetzt tun können, ist sozusagen der Veronika-Dienst. Also zu sagen, ich sehe dich, ich fühle mit dir so ein Stück Würde zu stärken.
Also, was ist Ihnen denn da begegnet von den Familien, von den Angehörigen?
Tiefer Schmerz, wirklich tiefer Schmerz. Das Leben vorher und nachher ist eben nicht mehr dasselbe. Das heilt auch nicht so einfach. Und wenn man das extrapoliert auf die gesamte Ukraine, kann man sich vorstellen, was auf dem Land liegt. Und das konnte man auch feststellen jetzt nach 2 Jahren, dass da ein ganz anderer Druck, auch eine ganz andere Traurigkeit. Mhm. Und da liegt so die alte Zuversicht. Gebt uns die Waffen, wir hauen sie weg. Ich spitze das mal
ja,
zu.
Ja.
Die ist jetzt gar nicht da. Sondern die alle wissen, wie schmerzhaft dieser Krieg ist, wie hoch die Opfer sind. Und was mich aber sehr berührt hat, war so ein Moment, unser Fahrer, wir reisten damit so einen Kleinbus in Kiew durch die Gegend, der war ehrenamtlich, so freiwillig, Kommandeur eines Luftabwehrbataillons. Luftverteidigung von Kiew. Und der sagte so zum Abschied, ich danke euch für euren Besuch, dass ihr hier gewesen seid. Mein Bruder ist vor 2 Tagen gefallen in Avdiivka. Mir ist das kostbar zu sehen, dass ihr an unserer Seite steht. Das muss der Mann nicht tun. Mhm. Ja, das ist so, bei anderen Gesprächspartnern denkt man, ja, das hat eine andere politische Rhetorik und so. Aber das kam aus der Tiefe seines Herzens. Und wir sollten, glaube ich, diese kleinen Momente des gemeinsam beieinander Stehens, selbst wenn wir keine adäquate Antwort haben auf das, was da geschieht, aber das Zeichen, ihr seid nicht allein, das trägt was aus.
Bei Ihren kirchlichen Gesprächspartnern, was für Veränderungen haben Sie da wahrgenommen? Oder vielleicht gar nicht so stark? Also ich kann natürlich nachvollziehen, dieser erste Schock tatsächlich, die Russen greifen das Land an. Dieses Entsetzen, dann der zweite Schritt, wir können uns wehren. Und das ist ja beispiellose Erfolgsgeschichte, mhm, militärischer Art, muss man ja sagen. Und dann jetzt dieses, das Scheitern der Gegenoffensive und jetzt einfach dieser Kampf ums Überleben, wo ich nicht weiß, was ist, wo ist eigentlich Resignation oder wo ist so ein nackter Durchhaltewille. Wie ist Ihnen das bei Ihren kirchlichen Gesprächspartnern, die ja keine Militärs sind, was ist Ihnen da begegnet?
Ich würde da Großerzbischof Schewtschuk zitieren wollen. Er sagt, die Ukraine ist tief verwundet, aber sie ist nicht gebrochen. Die Ukraine ist verletzt, aber sie kämpft weiter. Die Tonalität des Ganzen hat sich ein wenig verändert, wie ich auch schon andeutete. Wir saßen in Lemberg dann noch beim Erzbischof, römisch-katholischen Erzbischof, und der hatte viele kritische Dinge anzumerken. Also weil der polnische Hintergrund ist mal so eine ganz eigene komplizierte Geschichte für die Polen in Lemberg. Aber er sagte, sie haben gar keine andere Wahl, es ist eine Frage der Ehre. Es ist nicht zuletzt eine Frage der Ehre, wirklich des tiefen Selbstverständnisses. Und das ist in Traurigkeit auch, so eine gewisse Art von Tragik da drin, mhm, in der Tonalität deutlich geworden. Ja, ansonsten, je nachdem, wie alt die Leute sind, wie viel sie schon gesehen haben, reagieren sie natürlich anders. Also junge Militärseelsorger reden anders als Leute, die vielleicht auch schon ein bisschen länger dabei sind.
Und die Orte, die Städte, die Sie besucht haben, wie kaputt sind die oder wie lebendig? Wie muss man sich das vorstellen?
Das war interessant. Also ich meine, Lemberg ist relativ wenig passiert, ist ganz klar.
Ist ja so weit weg.
Ist im Westen der Ukraine.
Genau.
Er wird immer wieder auch angegriffen, aber das hat Terrorfunktion. Das hat sozusagen keine direkte militärische Funktion. Das ist eher die Psychologie des Krieges an dieser Stelle. Die mag man nicht unterschätzen darf. Ich glaube, das gehört zu den Dingen, die wir auch echt lernen müssen. Dass wir die ganze psychologische Seite der Kriegsführung stark auch reflektieren müssen. Da geht es auch um Wahrhaftigkeit, Information, Vertrauen, inneren Zusammenhalt. Kiew, was wirklich auffiel, als wir vor 2 Jahren da waren, überall Straßensperren und hast du nicht gesehen. Es war alles weggeräumt. An einigen Stellen merkte man, es ist da. Wenn es gebraucht wird, kann man es schnell auch wieder hervorholen. Es war ganz viel schon aufgeräumt, räumt. Aber das war ja nicht, so weit sind die Russen ja gar nicht gekommen. Und nach Irpin sind wir jetzt nicht gefahren. Mhm. Irpin, Butscha, da würde man natürlich anderes sehen. Und so, je weiter man an das wirkliche militärische Kampfgeschehen rangeht, umso schlimmer sozusagen.
Aber das ist ja auch nicht sinnvoll, dass Sie da hinfahren.
Nein, das ist, dann hätte mein Sohn auch recht.
Ja, da hätte Ihr Sohn recht. Und es geht ja auch jetzt nicht darum, irgendwie jetzt so den Abenteurer zu spielen, sondern das Zeichen, das sie setzen, wird da gesetzt, wo sie sind und wo sie mit Menschen in Ruhe sprechen können.
Genau.
Okay.
Ja, es wäre auch vielleicht, wir wollen ja auch willkommen sein. Also wir würden ja auch unsere Partner dann wieder einem weiteren Risiko aussetzen, so wenn wir da in die Nähe gehen. Und ja, das sind immer Abwägungsentscheidungen.
Okay. Wie nehmen Sie denn wahr, Sie haben jetzt schon ganz viele unterschiedliche Kirchen benannt, die der normale Westeuropäer erstmal so nicht kennt. Es gibt ja, das ist vielleicht auch nochmal ein Zeichen davon, wie vielfältig die Ukraine in sich ist. Denkt, das ist ja nicht nur die Ukraine gegen die Russen, sondern es ist ein sehr diverses Volk mit ganz unterschiedlichen Kulturen, auch religiösen, und deshalb auch ja eine ganze Reihe von Konflikten intern. Wie nehmen Sie denn die Debatten innerhalb der christlichen Kirchen wahr?
Ja, also eine der Stärken der Ukraine ist ihre Heterogenität, ihre Vielfalt. Das ist wirklich unheimlich reich. Und solange sie das umarmen können und miteinander ins Gespräch bringen, wird das wirklich ganz aufregend. Da scheint ein wenig nach von der alten Vielfalt Galiciens,
ja.
Ost des östlichen Mitteleuropas. Das ist ganz wundervoll, das so zu sehen. Aber man kann schon auch erkennen, sagen wir mal, die ukrainisch-orthodoxe oder die orthodoxe Kirche der Ukraine, da fühlt man sich ja an die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront erinnert.
Genau, in der Ukraine gibt es zwei ukrainische Kirchen.
So ist es.
In der Ukraine gibt es zwei orthodoxe Kirchen.
Genau, und die eine ist traditionell mit Moskau verbunden und jetzt rede ich von der anderen. Die haben sich sozusagen nochmal zusammengeschlossen mit dem alten Kiewer Patriarchat. Die werden auch sehr stark von der ukrainischen Regierung gestärkt und geschützt. Aber man hört auch immer mehr Stimmen, dass sie sagen, ja, eigentlich wären die jetzt gerne so die führende Kirche in allem. Und das wäre natürlich ein falscher Weg. Das wäre natürlich ein falscher Weg, wenn man zu so einer staatskirchlichen Vorstellung am Ende da käme. All die anderen kleineren Denominationen, also auch die vielfältigen evangelischen, evangelikalen Denominationen, die spielen natürlich auf einer ganz anderen Skala.
Viel kleiner.
Viel kleiner, genau. Nicht zu unterschätzen ist weiterhin die jüdische Gemeinschaft und auch der Islam, der im Wesentlichen als Trägergruppe die Krim-Tataren hat. Und bin immer sehr beeindruckt gewesen von Begegnungen mit den Krim-Tataren, die aus ihrer schmerzhaften Geschichte der Deportationen durch Stalin während des Zweiten Weltkrieges, wo unheimlich viele Leute zu Tode gekommen sind, den Repressionen in der Sowjetunion danach, sowie auch jetzt. Also Krim-Tataren haben ja auch zu großen Teilen die Krim verlassen müssen, weil ihre Akteure da drangsaliert werden, teilweise auch ermordet werden. Die Weisheit, die da auch in deren islamischer Reflexion ist, die ist auch für uns kostbar. Also wenn wir das, wenn die ukrainischen Geschwister das miteinander bergen können, ist viel gewonnen.
Bringt mich jetzt nochmal auf eine andere Assoziation. Das ist ein Jahr her, da habe ich eine lange Liste gesehen, die das ukrainische Kultusministerium veröffentlicht hat, über von Russen zerstörte Kulturdenkmäler und vor allen Dingen Kirchen, aber auch Moscheen und Synagogen. Also ein systematischer Versuch, Kirchen zu zerstören, einfach weil das auch Träger von ukrainischer Identität sind. Ist das noch ein, geht das weiter? Was haben Sie da wahrgenommen?
Ja, klar. Das ist Teil dieses Krieges. Das ist in der gesamten Logik der Vernichtung der Ukraine als eines kulturellen Raums, die sozusagen eingepflügt werden soll in den russischen Raum. Mit einer sehr engen Vorstellung von dem, was Russland ist, muss man auch sagen. Das wird auch Russland nicht am Ende des Tages angemessen gerecht. Aber das ist schon auch schmerzhaft zu sehen. Es gibt gar keinen Grund, Kulturhäuser, Bibliotheken, Ausbildungsstätten so zu zerstören, wie das in Irpin geschehen ist. Ich erinnere mich noch, als wir vor 2 Jahren da waren, das war auch so ein Moment, wo man es schlucken musste, berichtete uns der Pfarrer der griechisch-katholischen Kirche von Irpin, dass die russischen Kräfte, bevor sie Irpin verlassen haben, noch direkt vor dem Eingang zur Kirche Minen gelegt haben. Und das ist, zum Glück war die ukrainische Aufklärung gut genug, dass diese Minen entschärft werden konnten. Aber daran erkennt man natürlich den Charakter auch dieser Art von Kriegsführung.
Naja, und das widerspricht ja nochmal der offiziellen Propaganda, dass ein christliches Russland gegen den degenerierten, antichristlichen, satanischen Westen kämpft. Mhm. Also hier geht es richtig um auch eine Form von, ich sag mal ein steiles Wort, von Christentumsverfolgung, die sich natürlich auch gegen Muslime und Juden wendet. Nimmt man in der Ukraine denn wahr, was die russisch-orthodoxe Kirche jetzt gerade zum Heiligen Krieg verlautbaren lässt? Nimmt man das wahr?
Ja, klar. Also mit Verachtung und Enttäuschung. Also so würde ich das sagen. Also mit Verachtung und Enttäuschung. Nun wird man von der ukrainisch-orthodoxen Kirche, die mit dem ungeklärten Verhältnis zum Moskauer Patriarchat nicht erwarten können, dass die offen über Patriarch Kirill sprechen. Aber auch dort merkt man, dass das nicht stabil ist. Mhm. Und die orthodoxen Geschwister werden hinterher vieles zu erklären haben, in der Ökumene, auch untereinander. Und ich hoffe das auch, dass das so ist. Weil sonst ist es mit der Erneuerung der russischen Orthodoxie wirklich sehr, sehr schwer.
Ja, ist auch nochmal eine kritische Anfrage an zum Beispiel Zusammenschlüsse wie den Ökumenischen Rat der Kirchen, wobei da die nötige Klarheit und Stringenz an den Tag legt, die man bräuchte.
Ja.
Das eine ist, man reist in ein Land und erlebt ganz viel und spricht mit Menschen und da ist vieles, was einen berührt, erschüttert, vielleicht manchmal auch beglückt. Und dann kommt man ja irgendwie wieder zurück. Und ich kann mir da vorstellen, das ist jetzt ja für Sie eine Dienstreise, wie Sie viel machen, aber doch auch anders. Wie war es denn für Sie, dann nach Deutschland zurückzukommen?
Also diese Art von Reisen sind nie Routine. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl hätte, das wird Routine, würde ich sagen, ich fahre nicht mehr. Weil dann schließt sich etwas in einem ab. Mhm. Man schützt sich dann gegen das Gewalterleben, was einem sozusagen in den Spiegelneuronen der anderen und deren Traurigkeit, deren Verletzung entgegenkommt. Was macht man damit? Man berichtet, man redet, man teilt, man denkt nach und nicht zuletzt, man betet. Das Gebet spielt eine große Rolle. Also um auch damit klarzukommen. Mhm. Ich habe Großerzbischof Schewtschuk in unserem Gespräch gefragt, was er eigentlich macht, um die Versuchung des Hasses, der Verzweiflung und so, der Hoffnungslosigkeit abzuwehren. Und da stockte er, weil die Frage wird, glaube ich, nie so oft gestellt. Er sagte, natürlich, ist jetzt nicht überraschend, aber das kontinuierliche Gebet, sich zu kalibrieren, was ist jetzt meine Aufgabe, wo stehe ich so, in welchem Horizont, kann ich das machen? Aber auch das erstmal anzunehmen, was man empfindet, also das, was man mit guter Meditationserfahrung auch macht. Und dann sagt er natürlich viel Reflexion, viel Austausch miteinander. Und, das hat mir sehr gefallen, ich studiere immer die Kirchenväter. Das hat natürlich
halt. Ja,
ja. Sie finden ein Aufscheinen dieser Logik auch im Friedenswort der deutschen Bischöfe, Frieden diesem Haus. Das endet nämlich mit einem Hinweis auf den Embolismus.
Was ist das?
Genau, der Embolismus ist jener Einschub nach dem Vater Unser, der kommt, bevor man sagt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Mhm. Und mit dem Embolismus hat es folgende Bewandtnis. Im 5. Jahrhundert, als die Christenheit feststellte, dass sie, die sich als Siegerin der Geschichte wähnte und das sehr eng mit dem Römischen Reich verbunden hatte, sah sie, dass dieses Römische Reich so richtig den Bach runterging. Rom wurde geplündert, die Völkerwanderung. Mhm. Was wird aus diesem Glauben? Und man konnte nicht einfach so weiter beten wie vorher. Und dann ist in dieser Zeit genau der Embolismus, dieser Einschub entstanden. Ich zitiere den jetzt aus dem Kopf. Ja, steh uns bei gegen Zwietracht, Verwirrung und Sünde, damit wir vor Zuversicht das Kommen deines Reiches erwarten. So,
Und dann kommt denn deines. Das also haben wir in der protestantischen Tradition nicht.
Und ich mag diese Wendung, weil sie sozusagen unsere Irritation ernst nimmt. Und dann aber sozusagen eine Neuorientierung wieder reinbringt Und das haben wir in der Kirchengeschichte schon gelegentlich gehabt. Und damit kriege ich den Bogen hin, warum der Großerzbischof die alten Kirchenväter liest. Er sagt, ich finde Trost darin, dass wir viele Fragen, die wir heute haben, die natürlich zivilisatorisch in anderem Zusammenhang stehen, aber als geistige, als geistliche Herausforderungen dort auch wieder erkennen können und daraus dann Rat und natürlich Ermutigung ziehen.
Das ist sehr schön, vielen Dank. Eine Frage zum Schluss. Was erwarten Menschen in der Ukraine, was würden Sie von der deutschen Politik, der deutschen Bevölkerung eigentlich erwarten? Können Sie das formulieren?
Also die Menschen in der Ukraine sind natürlich viele. Das kann ich nicht sagen. Aber was uns immer wieder entgegenkommt und was ich zutiefst teile, ist, dass wir verlässlich an der Seite der Ukraine stehen, dass wir den Streit, den das untereinander bringt, vernünftig miteinander austragen, dass wir der europäischen Versuchung widerstehen, uns gegenseitig den schwarzen Peter zuzuspielen. Das sage ich auch unseren französischen Partnern gerne. Also, ja, und das wird natürlich irgendwann sehr konkret. Es geht natürlich auch um die militärische Unterstützung. Aber es ist auch für die Ukraine wichtig, dass wir uns daran nicht gewöhnen. Wir müssen das machen. Wir müssen es auch entschiedener machen als bisher. Also warum wir nach 2 Jahren noch nicht die Kapazitäten haben, um Artilleriemunition herzustellen, was echt kein Zauberwerk ist, versteht man nicht sofort, sage ich mal. Wir müssen bleibend auch oft an der Seite der Geflüchteten stehen, weil Arbeit mit Geflüchteten ist Friedensarbeit. Die Frage, welche Verletzungen, welche Traumata die ausbilden, hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, wie sie aufgenommen werden. Also die berühmte sequentielle Traumatisierung. Es ist nicht allein der Gewaltakt als solcher, sondern auch die Zeit danach, ob man dann in der Welt in Beziehungen steht oder ob sozusagen umherum nur feindliche Kälte herrscht. Da wäre die Erwartung, wir lassen nicht nach. Das wird unheimlich geschätzt in der Ukraine. Und es ist auch für uns sehr, sehr lehrreich und rewarding. Also wir können auch viel von den ukrainischen Geschwistern da lernen.
Vielen Dank, lieber Jörg Lühr, für dieses Gespräch. Alles Gute für Ihre Arbeit und Ihre weiteren Gespräche, vor allen Dingen mit Menschen aus der Ukraine.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.